Ich darf den Text lesen für die Bibelstunde heute Abend aus Sprüche 8, die Verse 1 bis 21. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen. An den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt, ihr Unverständigen, auf Klugheit und ihr Toren nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Wahrheit, und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold, und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist ein Vorrecht, dass wir heute Abend wieder hier so zusammen sein dürfen. Ob Gast oder Gemeindeglied oder Besucher, wir dürfen zusammenkommen, Gemeinschaft haben, miteinander und vor allem mit dir. Und dazu möchten wir dich einladen, dass du durch unsere Reihen gehst, uns anrührst, dass du unser Herz öffnest, dass du wegnimmst, was uns bewegt, was uns belastet, was uns Mühe macht, was unsere Gedanken gefangen nimmt, ob Sorgen, ob Ängste. Ja, da könnte man vieles aufzählen. Lass uns zur Ruhe kommen in dir, Herr Jesus. Und dann rede du. Rede du. Wir brauchen dein Reden. Und lass uns Hörende sein, Erwartende sein, dich Erwartende sein. Danke für die Stunde. Danke für die Gemeinschaft. Danke für unseren Redner. Segne du ihn. Gib ihm Vollmacht, dein Wort auszuteilen. Und lass es unsere Herzen erreichen. Danke für deinen Segen heute Abend. Wir leben davon. Amen.
Ja, ein ganzes Buch über die Weisheit. Und wir reden schon seit über einem Jahr über dieses Buch und über die Weisheit, die darin zu finden ist, auf die wir hingeführt werden sollen. Nicht nur dieses eine Buch der Sprüche dreht sich ja um die Weisheit, sondern es gibt eine ganze Weisheitsliteratur in der Bibel. Das ist also ein ganz wesentliches Thema des Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes, dass wir uns also um die Wahrheit mühen sollen. Weisheit nicht als ein Thema für besonders Interessierte oder für besonders Nachdenkliche oder für besonders kluge Leute, sondern Weisheit für die Gemeinde, Weisheit für das Volk Gottes. Wir sollen nach der Weisheit streben und dieses ganze Buch dreht sich um dieses Thema. Und wenn man sich einmal Gedanken darüber macht, warum eigentlich ist dieses Thema so wichtig, dann wollen wir ein wenig etwas sehen heute Abend. Sie sehen es auch schon, Das erste Wort, das wir jetzt gehört haben, ist diese Frage, ruft nicht die Weisheit. Ruft sie nicht an allen Ecken, an allen Wegen, auf allen Höhen, bei allen Begegnungen, in allen Situationen, ruft nicht die Weisheit. Und manche würden sagen, ich habe den Ruf noch nie gehört. Bei mir ist er noch nicht angekommen. Aber dass das sowohl im Alten wie im Neuen Testament eine ganz wesentliche Spur ist, die Weisheit ruft. Die einen hören sie, die anderen hören sie nicht. Und das hat ganz bestimmte Gründe, dass die Weisheit nicht so offensichtlich zu erfassen ist. Wir haben damit zu tun in all den Geheimnissen, über die wir nachdenken. Wir haben damit zu tun, zum Beispiel auch in der Seelsorge, mit den, wenn es um die unsichtbaren Innenwelten geht, mit denen wir ständig zu tun haben. Innenwelten heißt eben das, was wir nicht sehen können, auch an uns selber nicht sehen können. Und da gibt es sehr vieles, was wir nicht wissen über uns selbst. Da gibt es die geistigen, mentalen Prozesse, die wir selber nicht ganz durchschauen. Ich kann zum Beispiel nicht in Ihren Kopf hineinsehen, was da alles so vor sich geht. An diesem Abend habe ich keine Ahnung. Vielleicht wissen Sie es selber nicht so genau. Da sind die seelisch-psychischen Prozesse, die hochkomplex sind, manche in tiefste Nöte stürzen, ohne dass sie begreifen, was eigentlich in ihnen vor sich geht. Da gibt es geistlich-spirituelle Prozesse und Wege, also ganz grob gesagt, wo es um unseren Glauben geht. Was glauben wir eigentlich? Warum glauben wir? Wie glauben wir? Oder warum können wir unter Umständen einfach nicht glauben, obwohl wir es so gerne wollen? Warum kann ich nicht vertrauen? Warum gelingt es mir nicht einfach, das zu tun, was ich will? Zum Beispiel, ich will glauben, ich will vertrauen oder ich will treu sein, ich will gehorsam sein, ich will lieben. So vieles, was ich will, was ich soll und ich merke, so vieles, was ich will, gelingt mir nicht. Woran liegt das? Das sind verborgene Prozesse in uns, die wir gerne ein wenig erklären würden, die wir gerne ein wenig im Griff haben würden und merken, es gelingt uns einfach nicht. Bis dahin, dass wir es manchmal auch mit sehr verborgenen Prozessen, den okkulten und dämonischen Prozessen in einem Leben zu tun haben können. Das kommt nicht so häufig vor, wie manche vielleicht denken und vielleicht manchmal häufiger als andere denken. Also das genau zu erfassen und zu verstehen, dass wir permanent mit solchen Prozessen zu tun haben könnten und das dann auch verstehen sollten, was da in einem Leben geschieht, wenn es zu solchen Belastungen kommt, wenn es zu einem Aberglauben kommt, zu einem übermächtigt werden von Mächten, die wir nicht verstehen, die nicht nur aus psychischen, seelischen Prozessen bestehen, sondern wo mehr in unserem Leben geschieht, als uns lieb und bewusst ist. All diese Dinge sind sehr, sehr schwer zu durchschauen, schwer zu verstehen. Dafür bräuchte man Weisheit. Um diese geheimnisvollen Innenwelten zu verstehen, reicht es nicht, ein bisschen nachzugrübeln und nachzudenken. Ich kenne viele Menschen, die grübeln schon ein halbes Leben lang. Jahre und Jahrzehnte grübeln über sich selber. Ja, wir würden ja sagen, niemand kennt sich so gut wie wir selber. Und manche grübeln trotzdem Jahre und Jahrzehnte über sich selber und finden nicht den Schlüssel zu ihrem eigentlichen Wesen, zu ihrer Persönlichkeit, zu all dem, was da in ihnen ist. Wir bräuchten einen Schlüssel, um das durchschaubar zu machen, um das, ich kann auch sagen, behandelbar zu machen, um mit uns selber zurechtzukommen. Und das hat Gründe. Wir haben dieses ganz einfache Modell, das uns an vielen Stellen begegnet, auch im Umgangssprachlichen. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Also drei Teile sozusagen in Begriffen leicht aufzuteilen, de facto aber sehr, sehr schwer zu greifen, weil alle drei miteinander verbunden sind und eben nicht zu trennen sind, sondern zusammengehören und weil auch diese Begriffe gar nicht so klar sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Der Leib ist klar, das ist natürlich jedem klar, der Leib, der Körper. Aber schon wenn Paulus plötzlich vom Fleisch spricht, meint er nicht nur den Körper, sondern Paulus meint mit Fleisch den Leib und auch die Seele und zu einem großen Teil auch den Geist. Der menschliche Geist ist Fleisch. Also ganz so leicht, wie es hier aussieht, geht es dann doch nicht. Und auch der Geist, der uns so klar hier in leuchtendem Gelb aufsteht, leuchtet, ist nicht so eindeutig, wie es erscheint, denn wir wissen ja gar nicht auf den ersten Blick, welcher Geist ist eigentlich gemeint. Ist das mein Geist? Ist das menschlicher Geist? Ist das Vernunft? Ist das Denkvermögen? Ist es Rationalität? Ist es Klugheit und Intelligenz? Also, dass ich mein Gehirn, meinen Verstand gebrauchen kann? Oder steckt dahinter etwas ganz anderes? Was ist denn Geist? Dass das möglicherweise mehr ist als nur mein kleiner, kümmerlicher, armseliger Geist, nämlich dass da eigentlich ein Geist sein sollte, der eben nicht aus meinem Geist besteht, sondern aus seinem Geist besteht. Dass sein Geist, dass er selber in mir lebendig sein soll, wirksam sein soll, gegenwärtig sein soll und in mir sein gutes Werk tut. Das ist das Eigentliche, was hier im Hintergrund steht. Deswegen sprechen wir auch ähnlich von der Trinität des Menschen als Leib, Seele und Geist, weil es eben eine große Ähnlichkeit hat auch mit dem, was wir im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist haben und da eine Ahnung bekommen von dem, was im Kern eigentlich sein soll. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und im Geist entsteht die tiefe Einheit zwischen ihm und uns, wenn sie entsteht. Und selbst dann, wenn sie entsteht, wissen viele gläubige Christen nicht, wie sie ihren Geist von seinem Geist irgendwie unterscheiden sollten. Was ist sein Geist? Was ist mein Geist? Wie funktioniert mein Geist und wie funktioniert sein Geist? Also auch da haben wir es mit sehr verborgenen, undurchschaubaren Vorgängen zu tun, die manchmal sehr, sehr schwer zu verstehen sind. Klar ist für uns, dass natürlich nicht das Äußere, nicht der Leib, auch nicht die Seele das Entscheidendste und Wichtigste ist, sondern je mehr wir zum Zentrum kommen, desto wichtiger werden die Dinge, ähnlich auch wie im Tempel von Jerusalem. Im Zentrum ist seine Gegenwart. Außenrum die Vorhöfe, dann das Heiligtum, dann das Allerheiligste. Und so könnte man den Menschen, wenn es denn richtig ist, auch sehen. Außenrum der Leib, dann kommt das Wesen, die Seele, das Herz, alles noch sehr fleischlich. Und dann kommt das Zentrum, das mehr ist als mein Denkvermögen, als meine Rationalität, nämlich seine Gegenwart in mir. Das ist das Allerheiligste, was jetzt in meinem Leben Raum greifen darf. Jesus in mir, ich als Tempel des Heiligen Geistes. Das wissen wir aber nur deswegen, weil wir schon ein wenig von der Weisheit verstanden haben. Lang noch nicht sehr viel, aber ein wenig haben wir wahrscheinlich so weit folgen können. Das Wichtigste ist im Zentrum, auch in unserem Leben. Für den natürlichen Menschen aber gilt, dass gerade in diesem wichtigsten Zentrum, da wo der lebendige Gott eigentlich sein sollte, plötzlich dieses schöne leuchtende Gelb in ein dunkles Loch verwandelt wird. Man kann noch ganz leicht etwas sehen von dem Geist, der benannt wird, aber das Eigentliche ist nicht mehr da. Wir nennen es noch Geist, aber der Geist ist irgendwo abhanden gekommen. Und statt diesem leuchtenden Hellen der Gegenwart Gottes ist nur noch ein tiefes, schwarzes Nichts eigentlich da. Deswegen sagt Paulus so deutlich, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, nämlich, dass wir am Ende nur aus Leib und Seele bestehen, Leib und Seele gleich Fleisch. Dass wir nicht auf die Idee kommen, dass die Seele dann doch etwas Geistliches wäre oder Geistiges, sondern dass die Seele einfach ein Teil ist, der sich mit dem Fleisch verbindet. Und das, was da eigentlich sein sollte, nämlich der Geist, da könnte man sagen, da ist jetzt so eine Blackbox. Da ist Ahnungslosigkeit. Vielleicht ahnen wir noch ein wenig, was da sein sollte oder sein könnte, aber eigentlich verstehen wir selber uns nicht, noch verstehen wir, was eigentlich in dieser Mitte sein sollte, sondern bleiben hängen, verfangen uns in unserem Wesen als Menschen aus Leib und Seele und versuchen irgendwie mit diesem Dasein zurechtzukommen. Das Zentrum des Menschseins ist nicht nur einfach nicht mehr da. Man könnte ja sagen, das ist jetzt einfach weg. Ja, da ist einfach nichts mehr. Das Problem ist, dass wir sehr genau wissen oder ahnen, dass da im Zentrum einmal etwas war. Da gehört etwas hinein und das, was da hinein gehört, ist nicht mehr da. Und das ist das Problem an Dingen, die nicht mehr da sind. Das kennen Sie, wenn Sie Ihr Portemonnaie verloren haben. Da sitzen Sie nicht am Tisch und sagen, ist halt nicht mehr da. Können Sie ja machen. Ist einfach weg. Gehen wir halt weiter. Tun Sie aber nicht, sondern das macht Sie richtig kirre. Wenn Ihr Portemonnaie, Ihr Autoschlüssel oder irgendetwas fehlt, oder gleich das ganze Auto, sagen Sie auch nicht, da stand mal ein Auto in meiner Garage und das ist jetzt weg. Schade. Gehen wir halt weiter. Sondern das, was nicht mehr da ist, das lässt uns irre werden. Und noch viel mehr gilt das bei dem, was hier abhanden gekommen ist. Wir spüren das, wir wissen das, wir ahnen das, da war etwas. Und wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, das ist jetzt halt vorbei, das war schön oder das gab es einmal früher, sondern wir merken das permanent, dass da etwas ganz Entscheidendes, Wesentliches fehlt, wissen aber nicht einmal genau, worin das Fehlende eigentlich besteht. Aber es nagt an uns permanent. Irgendetwas war da. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir wissen auch nicht, was wir suchen wollen. Aber wir müssen permanent suchen. Das ist der religiöse Mensch. Und den sehen wir tatsächlich in allen Kulturen, überall, dass der Mensch nicht aufhören kann, immer nach etwas zu suchen und nie fertig wird, nie zufrieden ist, ob er im Materiellen sucht, im Seelischen sucht, im Religiösen sucht, im Spirituellen sucht. Immer ist der Mensch irgendwie auf der Suche. Und wir verstehen dann vielleicht, warum das so deutlich beschrieben wird von Paulus. Ich sage nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert. Das ist keine Beleidigung, wenn Paulus sagt, euer Verstand ist verfinstert, sondern das ist eine sehr nüchterne Erklärung. Euer Verstand ist dunkel, das Licht ist aus. Und ohne Licht seht ihr kein Licht, das ist ja klar. Nur in seinem Licht sehen wir das Licht. Solange das Licht aus ist, sehen wir kein Licht. Das ist dieses Problem. Euer Verstand ist verfinstert und solange da keiner kommt, der das Licht anmacht, stehen wir im Dunkeln und sehen nichts. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens abgestumpft, haben sich der Ausschweifung ergeben. Also da wird schon deutlich, dieses Ausschweifende, dieses Suchen nach etwas, dieses Getriebensein, nicht aufhören können, nach dem zu suchen, was verloren ist, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Und an die Stelle des Geistes, an die Stelle der Gegenwart Gottes ist etwas anderes getreten, nämlich bei vielen Menschen, das kennen wir, entweder Religion oder Spiritualität oder Aberglaube oder das, was wir in unseren Kulturen bis zu Genüge kennen, nämlich Moral, Ethik, Kultur, Gebote, Verbote, Gesetze, Ordnungen, Gepflogenheiten, der innere und der äußere Knigge, also wie man sich benimmt und solche Dinge. All das wird plötzlich ganz wichtig, sodass wir ohne diese Dinge kaum noch leben können und zugleich ständig daran reiben und zugleich immer dieses tiefe Empfinden haben, wir sind immer noch nicht am Ziel. Da ist immer noch eine tiefe Leere in uns und die Suche geht immer weiter. Was einmal das Zentrum der Persönlichkeit war, nämlich der Geist, die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit ihm, existiert wie ein schwarzes Loch weiter. Also wenn Sie ein bisschen in Astronomie zu Hause sind, dann wissen Sie, dass ein schwarzes Loch nicht nichts ist, sondern dass ein schwarzes Loch höchste Energie ist im physikalischen Sinne, nämlich im Seelischen dann ein Bereich in unserem Leben, der voller Angst, voller Ungewissheit, voller Unruhe, voller Panik, voller Sehnsucht, voller Defizit, voller Leere ist. Und das merken Sie schon an diesen Begriffen. Defizit oder Vakuum ist nicht nichts, sondern das, was nicht mehr da ist, ist manchmal viel mehr da als das, was noch da ist. Also noch einmal Ihr Portemonnaie. Wenn das, solange Sie das an Ihrem sicheren Ort haben, denken Sie nicht drüber nach. In dem Augenblick, wo es verschwunden ist oder was anderes verschwunden ist, kreisen Ihre Gedanken permanent um das, was nicht mehr da ist, und es lässt Sie nicht mehr los. Das menschliche Suchen und Streben nach dem, was man Transzendenz, also die Überwindung des Diesseitigen, die Überwindung auch der Vernunft oder der eigenen Erkenntnis betrifft, ist nicht zu bremsen. Transzendenz heißt, ich suche nach dem, was jenseits dieser Welt ist, nach der unsichtbaren Welt. Und das treibt den Menschen in allen Kulturen, in allen Religionen, weil wir wissen, dass ein tiefer Schaden in unserem Leben ist, den wir auszugleichen versuchen, beheben wollen, und es zugleich nie gelingt. Wir haben Bibelworte, die etwas Ähnliches beschreiben, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Der Mensch schreit nach Erkenntnis dessen, was er verloren hat. Soweit diese Sicht, dass wir ein wenig einen Eindruck bekommen, warum geht es überhaupt um diese Fragen nach der Weisheit, um die Fragen nach Erkenntnis, und vor allem dann die nächste Frage, wo finden wir denn nun das, was wir suchen? Wenn das so leicht wäre, wenn man nur einfach ein paar kluge Bücher aufschlagen müsste und sagen könnte, da finden wir die Weisheit, aber da sehen wir dann, dass alle menschlichen Versuche, diese Weisheit, diese Wahrheiten, diese tiefen Erkenntnisse zu ergründen, immer ins Leere führen. Wir können es nicht lassen und trotzdem erreichen wir es nie. Bei Hiob, da werden wir das sehr deutlich hören, Kapitel 28, wo es heißt, wo will man aber die Weisheit finden und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Das ist schon meine Feststellung. Bei uns wird die Weisheit, die Erkenntnis nicht gefunden. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht. Die Tiefe, das sind die jenseitigen Abgründe, alles, was man erforschen könnte, was man auch spekulativ vielleicht noch erfassen könnte. Die Tiefe spricht, bei mir ist sie nicht. Und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Das Meer sind in der Regel die Völker, die Kulturen, das Wissen der Völker, also da, wo man über die tiefen Erkenntnisse auch in der Psychologie sprechen würde, alte Erfahrungen, altes Wissen, was da angeblich vorhanden ist, alle Kulturen, das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann auch nicht Gold für sie geben, man kann es nicht kaufen, noch Silber darwägen, sie zu bezahlen. Ihr gleicht nicht Gold von Ophir oder kostbare Onyx und Saphir. All das ist ihr nicht gleich zu achten. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Die Vögel, manche Ausleger sagen, das sind eher die jenseitigen Mächte, dämonische Gestalten, also auch die jenseitige Welt weiß nichts von Weisheit. Sie haben keine Einsicht, keine Erkenntnis. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört, aber wir haben keine Erkenntnis. Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte. Und ganz am Ende dieses Buches hier, es gehört ja auch zur Weisheitsliteratur, so wird's genannt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Und so weiter. Zwei ganze Kapitel mit unzähligen Fragen, die Hiob allesamt nicht beantworten kann und die wir allesamt bis heute auch nicht beantworten können. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ich war nicht dabei. Hiob war nicht dabei. Sie waren nicht dabei. Wir haben das alle nicht verstanden. Wir können alle nicht hineinsehen, können diese Fragen nicht beantworten. Wir tun aber so, als könnten wir es. Die gesamte Wissenschaftswelt, Das ist jetzt keine Schelte oder kein Kleinreden von Wissenschaften, sondern auch die Wissenschaften können nicht anders, als immer das zu treiben. Sie müssen Fragen stellen. Sie müssen versuchen, Fragen zu beantworten und tun so, als könnten sie es. Aber eigentlich gelingt es nicht. All unsere Fragen, so sagen es auch die großen Philosophen, sind reine Vermutung und nicht Wissen. Wissenschaftler sagen aber nicht, wir vermuten das nur, sondern Wissenschaftler sagen, das haben wir erkannt, das wissen wir. Es gilt aber immer, wir wissen das nur so lange, bis irgendjemand kommt und sagt, stimmt nicht. Wir haben etwas anderes erkannt und dann sagen alle Wissenschaftler, stimmt, stimmt nicht. Jetzt gilt was anderes. Das haben wir schon unzählige Male erlebt, dass plötzlich eine neue Erkenntnis da ist und alles wird wieder anders. Es gibt kein Wissen, es gibt nur Vermutungen. Und Vermutungen heißt, auch in der Wissenschaft wird geglaubt und nicht gewusst. Aber sie gibt den Glauben als Wissen aus. Und wenn das schon so ist, dann dürfen wir sagen, dann darf ich auch sagen, was ich glaube. Da darf ich hinstehen und sagen, ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, bis jemand kommt und das widerlegt. Nur wenn ich sage, ich glaube, das lässt sich nicht widerlegen. Man müsste mir meinen Glauben schon austreiben. Aber das ist nicht widerlegbar. Wir haben guten Grund zu sagen, mitten in dieser Welt, was wir glauben und das auch hineinzurufen in diese Welt, wir glauben an Jesus Christus. Und das hat noch einen anderen Grund, wenn wir sagen, Hiob war nicht dabei, wir waren nicht dabei. Aber einer war tatsächlich dabei. Und um den geht es hier. Wir haben das deswegen auch gesungen. Es geht um Jesus. Dass wir in einer großen Naivität vielleicht lange Zeit geglaubt haben, Heiligabend sei der entscheidende Augenblick der Weltgeschichte, als Jesus in die Welt hineinkam und dieser besondere Abend dann und dieser besondere Einschnitt in die Weltgeschichte geschah. Aber, jetzt greife ich ein wenig vor, wenn es in Sprüche 8, Vers 27 folgende heißt, als er die Himmel bereitete, war ich da. Und darum geht es, als er die Himmel bereitete, also nicht erst als er die Himmel schuf, sondern als er noch in der Vorbereitung, als er in der Anbahnung der Schöpfung war, da war ich schon da, als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist aber eine alberne Formulierung. Sieht ja aus wie ein Sandkastenspiel. Natürlich ist es eine sehr, sehr menschliche Formulierung. Aber natürlich sehen wir auch, es geht hier um eine der tiefsten Beziehungen, die wir überhaupt kennen, nämlich die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind. Und hier sehen wir die Urbeziehung zwischen Vater und Sohn, die ganz am Anfang war, völlig unbehelligt, völlig unbelastet, unbeschwert, vor allen Anfängen, da war ich als sein Liebling bei ihm, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Das war Herrlichkeit. Das war Licht. Das war Wahrheit, das war Unbeschwertheit, Abwesenheit von Sünde, von allem, was irgendwie an Schatten nur denkbar sein könnte und spielte vor ihm alle Zeit. Dann verstehen wir, was Jesus, als er Mensch wurde, hinter sich gelassen hat. Was er abgelegt hat, was er verlassen hat, um hineinzukommen in diese Welt und nun mitten hineingeht unter uns und Paulus dann sagen kann, dass all das, was Jesus für uns getan hat und noch tut, den einen Grund hat, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und jetzt haben wir diesen Zusammenhang, der so wesentlich ist für uns. Jesus, in dem alles liegt, von Anfang an Weisheit und an Erkenntnis. Und dann verstehen wir, warum das hier so beschrieben wird, dass er von Anfang der Schöpfung an vor Gott war, mit Gott war und überall da hineintritt in diese Welt, wo Gott sein Wort sagt, wo Gott wirksam wird, wo Gott Menschen begegnet, da ist Jesus sozusagen immer neben ihm oder anstelle von diesem ewigen großen Gott. Und spätestens mit Jesus selbst ist diese Weisheit, die im Anfang der Schöpfung vor Gott war, sichtbar und hörbar in dieser Welt gegenwärtig. Da gilt es dann, was hier heißt, an den Höhen, an den Kreuzwegen, also überall da, auch in unserem Leben, wo es ganz hoch hinausgeht, da, wo wir an irgendwelchen Kreuzwegen stehen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, an Ausgängen, an Eingängen, die unser Leben bestimmen, im Tor, im Gericht, Eingang in die ewige Stadt, Eingang in den Tempel des Heiligen Geistes, überall da, wo wesentliche Veränderungen, wo wesentliche Schritte in unserem Leben geschehen, ist er gegenwärtig und spricht uns an, will uns bewahren, will uns korrigieren, will uns den Weg weisen. Spätestens seitdem Jesus hineingetreten ist in diese Welt, läuft dieses Wort der Weisheit durch diese Welt und ist an den unmöglichsten Orten zu hören für den, der es hören will und für den, der es hören kann. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und es gibt solche, die haben Ohren, die aber nicht zum Hören geeignet sind. Das gilt auch. Das sagt Jesus in aller Klarheit. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene, sagt Paulus, sondern das, was nichts ist, die Geringen, die wenig Klugen, denen ist das offenbart. Aber grundsätzlich gilt, dass Paulus sagt, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Nur er weiß, nur er kann offenbaren, was in Gott ist. Ohne den Geist bleiben wir blind. Ohne diesen Geist bleiben wir in der Finsternis. Da können wir noch so klug denken, noch so viel philosophisch denken, noch so große religiöse oder spirituelle Gedanken und Ideen und Praktiken haben. Ohne diesen Geist bleiben wir in der Finsternis, im Dunkeln, im Nichtwissen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zur Wahrheit. Niemand kommt zur Erkenntnis als allein durch mich. Vers 8, da heißt es, da ist keine Lüge. Da ist kein Irrtum, keine Unwahrheit, nichts Verdrehtes, nichts Verkehrtes, nichts Sonderbares, nichts Verschrobenes. Es gibt ja Menschen, wenn sie die Bibel lesen, dass sie den Eindruck haben, das ist sehr sonderbar und komische Formulierung. Das denken wir sogar manchmal, dass wir den Eindruck haben, hätten nicht die Luther-Übersetzer auch mal eine andere Sprache wählen können. Kann man das nicht auch ein bisschen moderner ausdrücken? Klar kann man das. Ob es dann besser getroffen ist, ist die andere Frage. Aber dass wir hinter dieser Sprache Offenbarung finden, dass die Sprache manchmal sehr schlicht, sehr menschlich erscheint, aber dahinter die Offenbarung, die Erkenntnis auf uns wartet und wir nur genau hinhören und uns durch den Geist hineinleiten lassen und dann auf diese tiefen Erkenntnisse und Geheimnisse stoßen werden. Auch hinter die Formulierungen zu sehen. Hinter die Sprache zu sehen, hinter die Buchstaben zu sehen und verstehen, was es heißt, wenn Psalm 12 etwa sagt, die Worte des Herrn sind lauter wie Silber. Im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Also ob das jetzt wie oder als Silber heißen muss, da könnten wir uns noch drüber streiten. Was das jetzt genau heißt, ist ein großer Unterschied. Wichtig aber, die Worte des Herrn sind lauter wie oder als Silber und Gold. Und da geht es auch um diesen Prozess dieser Schriften, die wir vor uns haben. In der Auslegung des Alten Testamentes geht es immer um die Frage, wie entsteht eigentlich solch ein Bibelwort? Und wie haben wir manche Worte zu verstehen, die wir da lesen? Da geht es um die historischen Orte, also wann und wo ist dieses Wort vielleicht mal gesagt worden? Warum hat man das aufgeschrieben? Warum hat man das immer weiter erzählt? In welchen Zusammenhängen ist es vielleicht so wichtig gewesen? Der sogenannte Sitz im Leben kommt dann da hinzu. Warum sind diese Worte so wichtig? Wenn man dann zu den Psalmen kommt, stellen Sie doch andere Fragen. Die Psalmen, die heute weitgehend als ein Liederbuch oder Gebetbuch des Gottesvolkes verstanden werden, man könnte auch fast sagen, so eine Art Poesiealbum, wo der ein oder andere was hineingeschrieben hat, schöne Formulierungen, ganz wunderbare Beschreibungen von großen Dingen. Manche verstehen das so, als ginge es nur um schöne Formulierungen von Menschen, die irgendwie überschwänglich über Gott nachgedacht und von ihm erfasst worden sind. Es geht nicht um schöne Formulierungen, dass man auch ein paar schöne Lieder für einen Gottesdienst hatte. Es dient nicht der Unterhaltung im Gottesdienst des Alten Testamentes, sondern da geht es um die tiefsten Erkenntnisse und Offenbarungen Gottes. Es gibt kaum eine so geballte und verdichtete Prophetie wie in den Psalmen. Das sind nicht nur Lieder und schöne Bilder und schöne Sprache und schöne Formen, sondern hier geht es um eine ganz dichte, geballte Prophetie. Geläutert siebenmal. In der Kirchengeschichte ist vielfach von den sogenannten Heiligen die Rede. Wir zucken da so ein bisschen zusammen, wenn von Heiligen die Rede ist, weil wir damit nicht so viel am Hut haben, zumindest wenn sie dann auch noch namentlich benannt werden. Aber bei diesen Heiligen geht es ja nicht nur um besondere Persönlichkeiten und Größen, sondern es geht vor allem darum, dass die als Heilige benannt werden, in der Regel besondere Lebensgeschichten hatten, auch besondere Glaubensgeschichten hatten. Dass sie nämlich allesamt in aller Regel durch die tiefsten Tiefen ihres Lebens gegangen sind. Wir könnten auch sagen, durch die Hölle gegangen sind. Dass sie das erlebt haben, was die Bibel hier beschreibt, nämlich geläutert sind, auch als Menschen geläutert sind, siebenmal. Dass sie hineingegangen sind in ein Feuer verschiedener Qualität, verschiedener Ursachen, das nämlich, was bei einer Läuterung geschieht, dass Menschen verändert werden, dass Menschen in ihrem Denken, in ihrem Glauben, in ihrer Persönlichkeit so verändert werden, dass sie eine Tiefe erreichen, die sie auf normalem Wege der Erkenntnis und des Nachdenkens nicht erreichen würden. Das kennen wir auch, viele von uns kennen das, dass die schwierigen Zeiten unseres Lebens manchmal viel, viel wichtiger waren als die schönen Zeiten. Wir wissen das von vielen Gestalten aus der Kirchengeschichte, aus der Gemeinde, aus der Missionsgeschichte, dass die ganz tiefen, die ganz schweren Wege manchmal die eigentlichen Segenswege von Menschen waren, wo einer gesagt hat, ich bin durch die Tiefen gegangen. Hab vieles ertragen müssen, hab vieles aushalten müssen und das hat mich geprägt. Diamanten entstehen unter Druck und Hitze. Keiner käme deswegen auf den Gedanken zu sagen, bitte, wo ist der nächste Druck und die nächste Hitze und das nächste Elend, der nächste Schmerz. Aber wir verstehen das, im Nachhinein verstehen wir das, wie Menschen geprägt worden sind, auch die Propheten des Alten Testamentes, die großen Gestalten der Bibel und der Kirchengeschichte haben das erlebt, was man eine dunkle Nacht nennt, wo auch das eigene Denken irgendwie nicht mehr weiterhilft, wo man den Eindruck hat, auch der Glaube geht langsam verloren. Alles, was ich dachte, was ich bin und was ich kann, hält nicht mehr. Bis wir da hinkommen und verstehen, nicht ich halte mich, nicht ich halte ihn, schon gar nicht, sondern er hält mich. Das zu lernen, das zu erfahren, ist eine ganz wesentliche Erfahrung des Glaubens. Ich werde gehalten, wenn ich ihn nicht mehr halten kann. Und so formt sich Gott seine Leute, sein Volk, seine Gestalten, die unter großem Druck in der dunklen Nacht anfangen, dann auch die Bibel anders zu lesen, anders auf ihn zu hören, auch anders zu beten, anders zu glauben, anders zu denken, als sie es bisher getan haben. Geläutert 7-mal. In der Bibel haben wir es mit lauter solchen Gestalten zu tun. Einmal in ihrer Person. Heilige Männer haben diese Schriften geschrieben und sie sind nicht von sich aus heilig geworden, sondern sie sind geheiligt worden durch eine lange Geschichte hindurch, durch eine schwere Geschichte hindurch. Heilige Männer haben sie geschrieben, heilige Männer haben sie gesammelt und geordnet und zusammengestellt, heilige Männer haben sie beurteilt, heilige Männer haben sie bewahrt. Und alle Schreiber des biblischen Kanons, so wie wir ihn jetzt da haben, haben ein ganz eindeutiges Zeugnis und eine unvergleichliche geistliche Autorität, auch durch ihren Lebenslauf, durch das, was sie erlitten haben, durch das, was sie ausgehalten haben. Mose, Samuel, David, Salomo, die großen, die kleinen Propheten, sie alle zeigen etwas davon. Geläutert 7-mal. Darin besteht die Autorität dieser Schrift. Die Schrift an sich, geläutert 7-mal, und auch die Gestalten, die diese Schriften uns geschrieben und zusammengestellt haben, geläutert 7-mal. Höchste geistliche Autorität. Das gilt sogar für eine Schrift, die selbst so sonderbar ist, dass wir im ersten Augenblick sagen würden, ist das eigentlich heilige Schrift? Also wenn wir einen Propheten Jona etwa sehen, der eher als ein Antiprophet bezeichnet werden müsste. Er wollte ja gar nicht Evangelium verkünden, er wollte das Gegenteil. Und er muss wider Willen Evangelium verkündigen. An seinem Leben, an seiner Haltung, an dem, was er erlebt und tut, wird das Evangelium Gottes offenbar. Dass einer gegen seinen Willen Evangelium verkündigen muss und es ungewollt tut, das ist etwas ganz Besonderes in der Bibel. Auch da gilt, geläutert auf eine ganz besondere Weise, wird das Evangelium offenbart. Genial gemacht. So ist die Bibel. Gegen den Willen des Schreibers muss Evangelium verkündigt werden. Durch alle Worte, durch alle Gestalten hindurch. Das sehen wir bei allen Schreibern. Das sehen wir bei Paulus, das sehen wir bei Petrus, das sehen wir besonders bei Johannes. Johannes, der Evangelist, der ein Evangelium, man müsste fast sagen, noch hinzufügt. Drei hatten wir ja schon. Eigentlich würde man ja sagen, drei reichen doch eigentlich auch. Aber da kommt Johannes und soweit wir wissen, hat Johannes sein Evangelium sehr, sehr spät geschrieben. Manche sagen, da war er schon um die 90 Jahre alt, da das ist geschrieben. Warum so spät? Wahrscheinlich doch deswegen, weil auch an Johannes erst einmal für eine lange, lange, lange Zeit einen besonderen Weg gehen musste, bis auf die Insel Patmos, bis in die Verbannung, wo er mit sich und mit seinem Gott allein war und in dieser tiefen Einsamkeit Jesus in einer bestimmten Weise begegnet ist. Auch da geläutert 7-mal. Und dann sagt Petrus, 2. Petrus 1, darum, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist Heilige Schrift, getrieben von heiligen Männern. Und diesen Reichtum der Schrift, diesen Reichtum der Weisheit und der Erkenntnis, den Reichtum in Jesus, erlangen wir nur dann, wenn wir Jesus selbst haben. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt. Jetzt könnten Sie ja sagen, gut, ich denke noch mal drüber nach. Ich streng mich noch mal an und versuche noch mal alles zu durchdenken, was ich so gelernt habe in den letzten 30, 50, 70 Jahren. Versuch mal, Jesus durch meine Gedanken näher zu kommen. Und manche wissen das schon, dass mein großer kirchengeschichtlicher Zeuge Gerhard de Stegen ist, der auch gesagt hat, hört doch einmal auf nachzudenken. Hört doch einmal auf zu glauben, dass ihr durch euren kleinen Verstand auch nur ein wenig erfassen könntet von dem, was das Geheimnis Gottes in Jesus ist, was überhaupt das Geistliche ist, sondern hört auf nachzudenken. Also natürlich nicht immer, Sie wären ja gar nicht hier, wenn Sie nicht nachdenken würden. Und ich würde hier gar nichts sagen, wenn Sie nicht auch nachdenken würden. Aber dass wir diesen anderen Teil, das, was die Bibel als Stille bezeichnet, Schweigen, nicht mehr nachdenken bezeichnet, auch etwas ganz Wesentliches ist, dass nämlich das Wort Gottes nicht dadurch lebendig wird, indem wir darüber nachdenken oder grübeln oder raten. Ist ja manchmal so, dass wir wie so ein Rätselrat, was könnte da wohl gemeint sein, sondern indem er uns sein Wort aufschließt, er selbst sein Wort lebendig macht, sein Wort in uns lebendig wird, nicht weil wir es lebendig machen, sondern weil es in sich selbst lebendig ist. Es gibt nichts Schöneres, das würde ich ganz persönlich so sagen, nichts Schöneres, als wenn man das erleben darf und sagen kann, ich gebe mich ganz hin in seine Gegenwart und darf darauf warten, dass sein Wort in mir lebendig wird und dass es in mir etwas, ich sage es ganz platt, dass es in mir etwas macht. Die Psychologen sagen das manchmal, das ist etwas nervig, wenn sie sagen, was macht das mit dir? Manche kennen das. Aber hier haben wir es wirklich mit einem lebendigen Wort zu tun, das etwas mit uns macht. Mag sein, dass wir das sogar spüren, erleben, erfahren, sogar verstehen, was dieses Wort in uns macht. Es könnte auch sein, dass es völlig unbemerkt an uns, in uns, mit uns etwas macht und wir bleiben völlig ahnungslos. Aber dass es etwas mit uns macht, das ist ein großes Geheimnis seines Wirkens, dass ich mich hingeben darf und sagen darf, tu dein gutes Werk in mir durch deinen Geist und durch dein lebendiges Wort. Ich muss nichts mehr tun. Ich werde noch ganz vieles tun, keine Sorge. Wir werden noch sehr, sehr vieles tun und bewegen. Aber hier geht es darum, da muss ich nichts tun, weil er etwas an mir tun möchte. Und er weiß, wie das geht. Und er weiß, wie er das macht. Und ich muss gar nichts wissen. Ich muss nicht mal verstehen. Aber ich darf es glauben, dass er an mir wirkt. Und am Ende heißt es, dass er auch regieren wird, die Könige und die Ratsherren, und durch sie regieren wird, herrschen wird, durch die Fürsten und Edlen. Da haben wir den Eindruck, da sind wir noch weit entfernt. Wir haben am vorletzten Sonntag das hier gehabt mit der Obrigkeit. Klar, er ist auch in der Obrigkeit gegenwärtig. Die Obrigkeit muss ihm dienen, ob sie will oder nicht, ob sie es weiß oder nicht. Auch da gilt es, er ist gegenwärtig, lebendig. Und trotzdem merken wir, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, dass er so regiert durch Könige, Ratsherren, Richter und Fürsten, wie es eigentlich sein sollte und sein müsste. Aber dass das schon die finale Linie ist, die wir auch im Denken, im Glauben überschreiten dürfen und verstehen dürfen, wenn Jesaja schon sagt, und da merken wir wieder, Jesaja spricht von dem, was er im alten Bund gesehen hat, schon vor Jesus gesehen hat, was aber erst nach Jesus, seit Jesus gilt. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Jesaja sagt, wie das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Habakuk geht noch einen wesentlichen Schritt weiter, wenn er sagt, denn die ganze Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Wie? Weil die Gemeinde Jesu so genial war, die letzten Enden der Erde zu erreichen, weil wir so treu, so gläubig, so genial waren mit unseren Mitteln und Methoden und unseren Ideen, wie wir die Welt erreichen könnten. Die Bibel sagt, allein durch seine Weisheit, allein durch seinen Ratschluss, allein durch seinen Geist, allein durch seine Macht, seiner Stärke. Das allein, das ist immer an erster Stelle. Aber in meinem Leben und in Ihrem Leben darf diese Macht seiner Stärke wirksam werden. Das zu erkennen, ist das Größte, was uns hier begegnen kann. Jesus in mir. Hinter aller Schwachheit, hinter allen Fehlern. Jesus in Ihnen, so wie Sie hier sitzen, wenn Sie ihm gehören. Wir als Tempel des Heiligen Geistes, und wir noch einmal zurückkehren dürfen auf dieses Schaubild am Anfang mit diesen drei großen Kreisen. Wir sind es ja gewohnt, die Gemeinde anzusehen, so wie sie vor uns ist. Nämlich die leibhaftige Anwesenheit, so wie sie eben sind, so komisch wie sie sind oder so freundlich wie sie sind. So sehen wir die Gemeinde, so seltsam, so anstrengend, so voller Fehler, voller Macken die Gemeinde ist, wäre denkbar. Und viele sehen nur das, was vor Augen ist. Paulus sagt, wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Das interessiert uns nicht mehr, wie die Gemeinde aussieht, in Schwachheit, im Geringen, sondern wir sehen nur noch das, was darin ist, nämlich Jesus in der Gemeinde. Und das ist eine ständige Übung. Ich will nur noch Jesus in seiner Gemeinde sehen. Ihn im Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir dann am Sonntag und anderswo zusammenkommen, dann ist es völlig belanglos und unwichtig, wie freundlich und wie nett oder wie unfreundlich einer sein kann. Das mag ein bisschen ärgerlich sein, aber dass wir nie bei dieser äußeren Hülle stecken bleiben, sondern immer direkt hineingehen und wissen, es geht einzig und allein um seine Gegenwart unter uns und in uns. Das ist der Kenntnis der Wahrheit, seine Gegenwart, die Gegenwart des lebendigen, auferstandenen Herrn mitten unter uns. Und er wirkt. Er tut sein gutes Werk an uns, mit uns und durch uns. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir nicht bei unserem Äußeren stehen bleiben müssen, dass wir uns nicht ärgern und auch nicht traurig sein müssen über das, was immer noch so ist, wie es ist, sondern dass wir immer in dieses Geheimnis hineingehen und hineinsehen dürfen, dass du in uns lebendig bist. Nicht weil und wenn wir so gut sind, sondern weil du dich an uns gebunden hast und weil es dir gefallen hat, dich an deine Gemeinde, an dieses Geringe zu binden und etwas Großes daraus zu machen. Und wir wollen darauf sehen, darauf achten, was du an uns und durch uns tust. Wir wollen dich darin ehren, dich groß machen und wollen dir von Herzen danken, dass du nicht aufhörst, auch in unserer Gemeinde, in unserer Mitte gegenwärtig zu sein und zu wirken als der lebendige Herr. Lass uns das erkennen und sehen, wie lebendig, wie voller Macht und Kraft und Stärke und Ehre und Herrlichkeit du mitten unter uns bist. Gelobt sei dein Name. Amen.